Familie. Und bevor ich predige, will ich ein Lied singen, das, denke ich, dazu passt. Es ist ein altes Lied von Russ Staff, We Will Stand. Und es geht eigentlich um die Beziehung zwischen Geschwister, dass wir Brüder und Schwestern sind. In unserer Gemeinde haben wir nicht die Gewohnheit, wenn wir einander begrüßen, dass wir sagen, hallo Bruder und hallo Schwester. In manchen Gemeinden ist das so. Und die Tradition kommt natürlich aus einem bestimmten Grund her. Und das ist, weil wir als Christen eigentlich Familie sind. Und so sind wir dann, wenn wir eine Familie sind, dann sind wir Brüder und Schwestern. Genau, aber das Lied sagt, dass es manchmal schwierig zu verstehen ist, warum wir, obwohl wir Geschwister sind, dann manchmal doch so gegeneinander und auseinandergetrieben werden. Und dann sagt es, zum Schluss sagt es, aber es ist eigentlich egal, was für ein Namensschild wir haben. Weißt du, manchmal dann sagen wir, ah ja, der ist katholisch und der ist evangelisch und der ist was auch immer, der Pfingstler und der Charismatiker und der, also so, und wir können so schnell können wir uns Namensschilder geben. Und ich habe Nachrichten für euch, im Himmel gibt es kein, wie heißt das, Oase-Abteilung. Obwohl manche das denken, es tut mir leid, es gibt keine Oase-Abteilung, es gibt eine Abteilung für Kinder des lebendigen Gottes. Und dann ist es egal, ob du katholisch, evangelisch oder was für ich oder du auch immer dich, wie heißt das, womit du dich identifizierst. Letztendlich geht es darum, dass wir Jesus in unsere Herzen haben, dass wir zusammen an Jesus glauben. Okay, ich werde versuchen, das dann zu singen. Ich bin ein bisschen erkältet, so habe ein bisschen. Okay. Ja, so ungefähr, ja. Ja. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass eine der Bilder, die wir in der Bibel sehen, über Gemeinde, Familie ist. Es ist interessant, dass wir in der Bibel nicht als Verein beschrieben werden oder als ein Club oder als eine Organisation. Aber und diese Sachen haben natürlich auch ihre Stärke. Und ich würde sagen, in bestimmte Punkte sieht die Gemeinde schon ein bisschen wie eine Organisation aus, weil wir müssen Sachen organisieren. Aber und ein Verein hat auch positive Sachen, weißt du, ein Verein, dann kommt man zusammen, wir sind vereint. Aber ganz bewusst möchte ich diese Bilder nicht nehmen. Ich möchte das Bild nehmen, das wir in der Bibel zurückfinden, und das ist das Bild der Familie. Denn eine Familie drückt etwas ganz anders aus als ein Verein. Und so soll es auch ganz bewusst in der Gemeinschaft oder in der Gemeinde sein. Wir sind Familie. Und ich weiß, dass für einige ist das klarer. Sie haben klarer das Gefühl von, ja, wir sind einfach Familie. Ich war so berührt, als die Conny mal als wir zusammen waren, als sie da gesagt hat, so, manchmal habe ich das Gefühl, dass ihr mehr Familie seid als meine, wie heißt das, als meine leibliche Familie. Und teilweise auch, weil ihre leibliche Familie eigentlich überhaupt nicht in dieser Gegend ist. Und die Menschen, die wir hier treffen, dass die Familie sind. Okay, Familie, das Bild von Familie ist viel aussagekräftiger als andere Bilder, die ich soeben erwähnt habe. Wir können nicht sachlich bleiben, wenn es um Familie geht. Es wird ganz, ganz persönlich. Also es gibt manche Leute, die lieben es, in die Kirche zu gehen, so anonym in die Kirche zu gehen. Sie schleichen rein und dann schleichen sie schnell wieder raus, wenn es vorbei ist. Und das kann man natürlich machen, aber in der Oase ist es ein bisschen schwieriger, das so zu tun. Und ich bin froh darüber, weil ja, so auch selbst wenn man versucht rauszuschleichen, dann wird man dann doch irgendwie angehört und hallo und wie geht's und wie ist dein Name oder also so, und dann entstehen Gespräche und das Familiäre ist da und das soll auch da sein. Was macht uns zu einer Familie? Ich denke, wir sind Familie, weil wir einen Vater haben. Wir haben einen Vater im Himmel. Und deswegen, wenn wir auch beten, sagen wir Vater im Himmel. Und so, der ist unser Vater und wir sind seine Kinder. Es ist aber wichtig, und das ist einer meiner ersten Punkte, die ich heute Morgen ansprechen möchte, ist, in der Familie kommen wir nicht hinein durch irgendwie Mitgliedschaft oder so etwas Ähnliches. Wir werden in der Familie hineingeboren. Ein Christ oder ein Kind Gottes wird ein Kind Gottes, indem er in der Familie hineingeboren wird. In Johannes 1, Vers 12, da steht, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Gott hat kein Enkelkinder. Was bedeutet das? Gott hat nur Kinder. Manchmal hören wir, dass Leute sagen, ja, ich bin immer Christ gewesen, ich bin christlich erzogen worden, ich war bin auch so erzogen worden. Und dann sagt man, ja, ich bin christlich erzogen worden und deswegen bin ich halt Christ. Nein, Christ wird man nicht durch Erziehung, Christ wird man nicht, indem man in die Kirche geht, Christ wird man nicht, indem man sich taufen lässt, Christ wird man nicht, indem man Mitglied wird in den christlichen Verein oder in der Kirche oder Gemeinde. Nein, Christ wird man hineingeboren. Jesus besprach diese wichtige Thematik mit Nikodemus aus der Bibel. Und in Johannes 3 bis 5, da steht, und Jesus antwortete und er sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und der Nikodemus war ein bisschen verwirrt und er spricht zu ihm und er sagt, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Eine berechtigte Frage. Wenn jemand, Jesus sagt hier etwas der Nikodemus, ein geistlicher Lehrer, er versteht es nicht. Jesus sagt, wir sollen in dem Reich Gottes hineingeboren werden. Wir werden nicht als Christ geboren, wir werden nicht als Kind Gottes geboren, aber irgendwie, nachdem wir normal geboren sind, müssen wir nochmal geboren werden oder von Neuem geboren werden. Und deswegen fragt er, muss ich dann nochmal in den Leib meiner Mutter, wie heißt das, hineingehen? Und dann, das war natürlich nicht die Gedanke, die Jesus da hatte. Denn Jesus antwortet und er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Jeder Mensch braucht eine persönliche Begegnung mit Gott. Und in dieser persönlichen Begegnung passiert etwas. Und das ist, was die Bibel nennt, Neugeburt. Und ich sag mal, den Prozess hat zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist Umkehr. Umkehr ist nicht etwas, was Gott tut, Umkehr ist das, was Menschen tun. Aber Neugeburt oder Wiedergeburt oder in dem Reich Gottes hineingeboren werden, ist das, was Gott tut. Das können wir nicht tun. Ihr kennt die Geschichte von der verlorene Sohn, wo er seinen eigenen Weg aufgeht. Er lebt in Braus und Saus oder in Saus und Braus, wie man das sagt. Er lebt, wie er will. und kommt dann auf einen Punkt, wo er den Erbnis seines Vaters verbrast hat. Und dann gibt es Hungersnot in dem Land und es geht nicht weiter. Ich denke, dass Gott jeden Mensch in die Reise seines Lebens irgendwann auf einen Punkt bringt, wo es nicht mehr weitergeht. Denn ohne dass solche Sachen passieren, können wir nicht zum Einsicht oder zum Umkehr kommen. Und dann sieht der Sohn, was eigentlich passiert ist, und dann sagt er: Was mache ich eigentlich hier? Ich habe Hunger. Er hat versucht zu arbeiten bei jemandem. Er hatte die Schweine, ihr Essen, hat er begehrt. Und das ist für einen Jude sehr, sehr weit runtergefallen. Ja, weil Juden, die essen sowieso kein Schwein. Und dann das Essen der Schweine. Ich meine, das war richtig unterste Niveau. Er war ganz unten angekommen. Manchmal kommen Situationen in unser Leben, wo wir ganz unten ankommen. Und dann ist die Frage, was tun wir? Und manchmal benutzt Gott solche Situationen, ich sage nicht, dass das immer so ist, aber manchmal benutzt Gott solche Situationen, um uns, damit wir anfangen zu schauen, wie steht's mit ihm? Denn der Sohn, als er ganz unten da ankommt, dann denkt er zurück an seinen Vater. Und dann sagt er: Hey, ich habe doch eine Familie dort. Und die Knechte meines Vaters, so die Sklaven im Haus meines Vaters, die haben es jetzt besser, als ich es hier habe. Und was da passiert ist, dieser junge Mensch fängt an, die Güte des Vaters zu sehen. Und er sagt: Wow, und ich sitze hier und die ganze Zeit, als ich im Haus meines Vaters war, habe ich es nicht gesehen, ich habe es nicht erkannt, aber jetzt bin ich ganz unten gekommen und plötzlich sehe ich, die Knechte meines Vaters geht es noch besser wie ich. Und dann trifft er eine Entscheidung. Und das ist, was die Bibel Umkehr nennt. Oder wir sagen, wir bekehren uns. Ne? Aber das Wort ist Umkehr. Nee, Buße tun. Aber ein Buße tun klingt für mich so nach dem ich nehme ein Peitsche und ich kasteie mich, weißt du, ich tue Buße. Nein, aber Buße hat zu tun mit einer Umkehr im Denken. Das Wort Umkehr ist eine viel bessere Übersetzung. So, was passiert? Er ist auf diesem Weg und dann sagt er: Ich werde aufstehen, umkehren und zum Haus meines Vaters wieder gehen. Und das ist alles mit dem Prozess der Umkehr. Ich werde das tun. Und dann werde ich, wenn ich da ankomme, werde ich zu meinem Vater sagen: Vater, ich habe gegen dich und gegen Gott gesündigt. Ich bin es eigentlich nicht wert, ein Sohn zu heißen. Kann ich nicht einen Tagelöhner, kann ich nicht wie ein Sklave sein in deinem Haus? Denn ich weiß, die Sklaven haben es besser, wie ich es jetzt habe. So kann ich zurückkommen und dann, ich habe es verpasst, Sohn zu sein. So darf ich jetzt Sklave sein. Und er denkt es nicht nur, aber er tut es auch. Und das ist so, echte Umkehr wird nicht nur hier im Kopf stattfinden. Manche Leute, nachdem sie in der Kirche gewesen sind oder in einem Gottesdienst, wo über Umkehr gesprochen wird, dann gucken sie ihr Leben an und sagen sie: Ja, eigentlich ich sollte doch etwas tun und sagen: Ja, ich werde das und das und das ändern in meinem Leben. Ja, ich weiß, ich gucke da Sachen abends im Fernsehen oder auf dem Computer, dass ich eigentlich nicht sein sollte und ja, ist eigentlich schlecht und so, okay. Ich werde es nicht mehr machen. Ich werde es ich werde das ändern und dann werde ich das ändern und wenn ich das ändern, ja, ich, so, okay. Und dann ist der Gottesdienst vorbei und dann geht jeder nach Hause und dann vergisst man die Sachen, die man so gedacht hat. Aber echte Umkehr ist nicht nur eine Gedanke fassen, aber eine Gedanke bis zum Ende durchführen, ein Umkehren. So nicht nur hier, aber tatsächlich. So der Junge stand auf und er ging auch hin. Und wenn wir uns umkehren, das ist unser Teil, dann kommt Gottes Teil. Denn als der Junge fast zu Hause war, was sah er dort? Er merkte, dass sein Vater nicht irgendwie zu Hause am Schlafen war, aber der Vater, der stand draußen und wartete auf ihn. Und er hat das jeden Tag getan. Jeden Tag. All die Jahre, dass der Sohn weg war, dass er seinen eigenen Weg gegangen ist und dass er sich überhaupt keinen Kopf gemacht hat über seinen Vater, war der Vater ständig da und hat geschaut, wann kommt er wieder zurück? Wann wird er wieder da sein? Die Liebe des Vaters. Die Liebe des Vaters verlangt nach uns. Die Liebe des Vaters schaut aus nach uns. Und sobald wir den Schritt der Umkehr machen, was tut der Vater? Er wartet nicht und sagt, aha, jetzt kommt er, okay, lass er kommen. Und dann werde ich ihm schön sagen, wo es lang geht. Nein, der Vater, der vergisst alles und er läuft ihm entgegen. Und wenn Gott, der Vater, uns entgegenläuft in Jesus Christus, bewirkt das Wiedergeburt. Wir werden vom Neuem geboren. Es ist ein Wirken des Heiligen Geistes, Neugeburt. Und das ist diese Sache, die man nicht erklären kann. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, als ihr die Entscheidung getroffen habt, für die, die die Entscheidung schon getroffen haben. Aber ich weiß noch, ich habe mein Herz für ihn geöffnet und habe gesagt, komm in mein Leben hinein. Und dann war von ein auf andere Tag war ich wie ein anderer Mensch. Mein Denken war anders, meine Verlangen war anders, so etwas hat sich grundsätzlich geändert und ich wusste, das konnte ich nicht aus mich selbst tun. Und das ist das Wirken Gottes. Und das ist der einzige Weg in die Familie hinein. Der einzige Weg in die Familie hinein ist, wir werden in die Familie hineingeboren. Mein zweiter Punkt ist, wir sind Geschwister. Wir sind Brüder und Schwestern. Ich habe das Lied soeben schon gesungen und es hat damit zu tun, in einer Familie haben wir eine Beziehung zueinander. Ich meine, wir haben in unserer leiblichen Familie haben wir zwei Kinder, Talita und Tim. Und ich weiß, dass sie eine sehr gute Beziehung zueinander haben. Und sie sagen es nicht immer, aber ich weiß, dass wenn Talita nicht da ist, dann vermisst Tim sie. Und wenn Tim nicht da ist, dann vermisst Talita sie. Und solche Sachen. Und natürlich vermissen wir sie auch. Aber es ist interessant, dass die zwei, die sind Geschwister, und die haben nie gewählt, in unsere Familie hineinzukommen. Sie sind da hineingeboren. Aber trotzdem haben sie, seit sie zusammen sind, haben sie eine Beziehung entwickelt. Und wir sind irgendwann in die Familie Gottes hineingeboren worden. Und als wir in die Familie Gottes hineingeboren werden, Manche, die sind sehr alt, als sie in die Familie hinein Gottes geboren werden, andere sind noch sehr jung. Aber es ist egal, was für Herkunft, was für Hintergrund, was für Status, was für Rasse, egal wo du herkommst, irgendwann werden wir hineingeboren und ups, wir sehen, oh, wir sind hier in der Oase. Es muss nicht die Oase sein, aber es ist jetzt in unserem Fall ist es, ja, es ist unsere Gemeinde. So, wir sind jetzt da und der ist mein Bruder. Der Franz Josef ist mein Bruder. Der Axel ist mein Bruder. Die Ruth ist meine Schwester. Und so merken wir, dass wir plötzlich Geschwister haben. Ich weiß, dass wir mit Menschen in dieser Welt Beziehungen haben, die wir zum ersten Mal treffen. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Erfahrungen schon erlebt habt. Du triffst jemanden zum ersten Mal und du hast das Gefühl, ich kenne ihn schon ewig. So, der ist einfach mein Bruder oder meine Schwester. Ich habe schon einige Male darüber erzählt, ich war 17 oder 18 Jahre alt, als ich in Zadar mit meiner Mutter Urlaub gemacht habe. Damals war meine Mutter noch keine Christin. Und wir waren 2 Wochen, glaube ich, sind wir dann nach Zadar in Jugoslawien gereist. Und als ich da ankam, war es für mich als Jugendliche eigentlich ein bisschen langweilig dort, weißt du, so Strand und es war schön, aber ich hatte sonst nichts zu tun. Und so, ich ging dann in die Stadt und so. Und ich merkte, eine Sache fehlte mir. Ich wollte so gerne, weil ich war schon einige Wochen in die Niederlande gewesen und so, und ich hatte keine Christen um mich herum. Und dann habe ich gebetet und habe gesagt, Herr, ich möchte doch Christen treffen. Und als ich das gebetet habe, an dem Morgen saßen wir am Frühstücktisch und ich höre plötzlich hinter mir, höre ich jemandem auf Englisch sagen, praise the Lord. Und ich so, was? Preis den Herrn? Das muss ein Christ sein. Und dann habe ich geguckt und da waren 2 amerikanische Männer waren dort und die waren am Reden ich gehe doch nicht hin und tot fremde Leute und wie heißt das? Und rede mit die. Aber ich wollte es eigentlich, aber ich habe es weltfremd, ne? Weltfremd. Aber ich wollte es, aber ich habe es nicht getan. Und dann sind die aufgestanden und sind weggegangen. Und dann fand ich so blöd und habe ich gesagt, Herr, ich möchte Sie doch nochmal treffen. Lass mich Sie doch in der Stadt treffen oder so, dass ich doch mit sie reden kann. Und dann ging ich in die Stadt und ich sehe sie dort. So, dann bin ich auf sie hingegangen, habe gefragt und so auf Englisch, so Entschuldigung, aber ich habe eine Frage, seid ihr Christen? Und der eine sagt, ja, natürlich, ja, wir sind Christen. Und dann haben wir den Rest des Tages zusammen verbracht, so, weil sie waren hatten auch Urlaub gemacht und so. Und es war so ein schöner Tag und ich kann mich bis jetzt noch erinnern und ich habe sie danach, so um 6 oder so, 18 Uhr sind sie dann weitergefahren und ich habe sie nie wieder gesehen. Aber ich weiß noch, bevor sie weggingen, dann habe ich noch gesagt, wenn wir uns nicht mehr sehen, dann sehen wir uns dann im Himmel. Und dann sagte der eine, ich weiß es nicht. Und ich, was meint er? Und er sagt, ja, weil ich weiß nicht, ob ich Zeit für dich haben werde, weil ich werde so mit Jesus beschäftigt sein. aber das Gefühl, das da war, war, das ist mein Bruder. Obwohl ich ihm, weißt du, ich hatte 0 Beziehung zu ihm. Okay, es klingt sehr schön, wenn wir das hören. Aber dann kommen wir im Alltag der Gemeinde, wie heißt das, hinein. Ja, genau. Und wir wissen auch, dass nicht jede Familie, dass alle Geschwister immer auf gleiche Art und Weise miteinander auskommen. Und das ist auch die Schönheit von dieser Sache. Wir sind Geschwister, Brüder und Schwestern. Denn Freunde kann man aussuchen, aber Familie hat man. So, schaut mal rum, das ist eure Familie. Und manche Leute, die freuen sich, wenn sie hier rumschauen, und andere, die freuen sich ein bisschen weniger. Und wenn du noch kein Christ bist, das sind das deine potenziellen Geschwister. Und für manche ist das eine Ermutigung, Christ zu werden, und für andere ist das vielleicht... aber weißt du, wenn wir einander besser kennenlernen, dann fangen wir an zu entdecken, die nicht immer so freudig sind oder so schön sind. Aber wir sind Geschwister. Und das ist... wie heißt das? Das ist eine, auf die eine Seite ist es ein Vorrecht, auf die andere Seite ist es manchmal eine Herausforderung. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit der Tatsache um, dass dieser Mann, Frau anders ist als ich? Also so, es gibt, wir kommen aus verschiedenen Hintergründen. Dankeschön. So, es gibt manche verschiedene Herkünfte, verschiedene so in der natürlichen Familie oder in wie du natürlich bist, hast du gibt es manche Leute, wo du sagst, ach, mit diesen Leuten kann ich wirklich einfach Freunde werden, weißt du, das sind Leute, ach. Und es gibt andere, womit du weniger schnell Freunde wirst. Okay, ist die Herausforderung, dass wir alle Freunde sind? Ich würde sagen, das ist eine der Ziele, die wir haben sollen, in liebevolle Beziehungen zueinander leben. Aber was wichtiger ist, ist, dass wir uns bewusst sind von der Tatsache, wir sind Geschwister. Weißt du? Wie würde es sein, wenn Talita aus dem geboren würde und sagt, ach, Mama, Können wir umtauschen und einen anderen holen? Ja? Nee, so geht es nicht. Wir können uns nicht umtauschen. Ja? Wir sind da. Und Tim ist nicht vertauscht worden. Früher haben wir Witze mit ihm gemacht, haben ihm gesagt, ja, wir haben ihn bei Aldi gefunden. Ja, nee, wir sind Geschwister. Und das kann manchmal eine Herausforderung sein. Wie es in der dritte Punkt ist, wir sind eine geistliche Familie. Es handelt sich hier nicht um in erster Linie um eine natürliche Familie, obwohl viele Familien kommen zum Glauben als ganze Familie, und dann sind sie eine natürliche Familie und eine geistliche Familie. Aber die Conny ist nicht meine natürliche Familie, aber sie ist meine geistliche Familie. Und es ist interessant, ne? Jesus ist Sohn in alle Ewigkeit, obwohl er keine leibliche Vater hatte. Aber Jesus ist Vater in alle Ewigkeit, obwohl er keine leibliche Kinder hat. So, es geht um ein geistliches Prinzip hier. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Aber wenn wir, und jetzt komme ich zum nächsten Punkt, wenn wir wirklich dieses Familie leben wollen, so in liebevolle Beziehungen zueinander leben, dann müssen wir einfach verstehen, dass dieser Prozess auch mit Schmerzen zusammengeht. Es gibt eine Bibelstelle in Sprüche 27, Vers 17. Eisen wird durch Eisen geschärft, und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Eisen wird durch Eisen geschärft, und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass in das Zusammenleben als Familie werden wir merken, dass der andere manchmal sanft und weich anfühlt. Aber wir werden durch diese weiche Handschuhe nicht geschärft. Aber wollen wir scharf sein, wollen wir, oder eigentlich ist es, früher waren das diese Steine, die so eckig und durch die verschiedenen Steine, die quasi dann im Flussbett gelegen haben, haben sie so gegeneinander gerieben. Und dieses Reiben, das hat irgendwann gemacht, dass diese Ecken alle weg waren und sie alle so ganz sanft und so ganz glatt geworden sind. Aber der Prozess ist nicht entstanden durch etwas Sanftes. Es ist entstanden, indem sie so wie Eisen schärft. Lass uns diese zwei Videos kurz anschauen, die ich dargestellt habe. So, der erste ist eine Serie von früher. Einige kennen es vielleicht noch. Ja. Und in jeder Familie gibt es Wachstumsschmerzen. So, in natürlichen, so wenn ein Kind wächst, gibt es manchmal diese Wachstumsschmerzen, dass die Knochen dann anfangen weh zu tun, und oft ist es dann in der Nacht, dass die Kinder dann Schmerzen haben, weil die Knochen in einer bestimmten Zeit so wachsen und dass du dann weh, die ganze Muskulatur wird gedehnt und so und das tut dann weh und ist nicht normal, aber manche Kinder, die, wie heißt das, passiert ist. Ich weiß noch, als Tim ist, irgendwann hatte er auch sehr schnell angefangen zu wachsen, und dann hat er Probleme gekriegt, weil er Sport gemacht hat, hat er mit seiner, wie heißt das, Patellazähne, so, weil er zu schnell gelaufen ist und die Zähne und die Knochen quasi noch nicht, wie heißt das, dementsprechend gewachsen sind, hat er mit seiner Patellasehne, die wurde, ist dann angerissen, und er musste dann aufhören mit Sport, weil man hat dann Angst, dass es dann reißen konnte, und dann hätte er richtig Schwierigkeiten. Aber solche Sachen passieren im Körper eines Menschen, diese Wachstumsschmerzen, aber gleichzeitig ist es hier ein Bild von diesen Schmerzen, die wir haben, wenn wir wachsen als Familie. Und in dieser Serie haben sie das sehr schön dargestellt, diese alltäglichen Sachen, also Teenager in Stress und wie Vater und Mutter Stress kriegen, weil die Kinder dann dies oder jenes getan haben. Und man hat diese Serie über einige Jahre gemacht, und dann konnte man quasi diese Kinder, die sind im Fernsehen quasi groß geworden, und es war, als ob sie dazu gehört haben, weil jeder hat dann diese Shows angeschaut und hat dann, es war so, als ob sie ein Teil, wie heißt das, der Jugend da waren. Es gibt einen Film jetzt auch im Kino, es heißt Life Boy oder Boyhood. Und das ist ein Film, den sie jetzt gemacht haben, es ist keine Dokumentation, aber es ist ein Film ausgedacht, aber sie haben den Film über 12 Jahre oder so gemacht. Und von als der Junge 6 war, bis er 18 war. Und in den Film wächst er auch quasi mit. Aber es ist interessant, wie sie das gemacht haben. Also es ist ein Film, die so lange, wie heißt das, gedauert hat, aber keine Dokumentation ist. So, es ist, er spielt nicht sich selbst, er spielt eine Rolle, wie heißt das in den Filmen, und alle um ihn herum, so, die wachsen alle mit. Und was sind die Wachstumsschmerzen der Gemeinde? Ich würde sagen, erster Punkt ist, wir können einander nicht aussuchen. Wir können einander nicht aussuchen. Gott setzt uns zusammen in der Familie. Und wer sich in der Gemeinde zusammenfinden, sind oft vom Charakter, vom Hintergrund, vom Status und so sehr unterschiedlich. Aber mit manchen Menschen würden wir nie Freunde werden, im Natürlichen, aber da setzt Gott uns zusammen und dann sind wir ein Teil seiner Gemeinde. Und was machen wir dann? Der zweite Punkt ist, wir sollen einander annehmen, wie wir sind. Ich denke, das ist die Herausforderung, dass wir einander annehmen, wie wir sind. Und das gilt nicht nur innerhalb einer Ehe. Sollen wir auch einander annehmen, wie wir sind. Aber für jede Beziehung innerhalb der Familie. Mein dritter Punkt ist, wir sollen in Einheit und in Liebe zusammen wohnen. Jesus lag die Einheit seiner Nachfolger sehr am Herzen und er, in Johannes 17 betet er so intensiv und er betet, dass sie eins werden, dass sie eins werden, so wie wir eins sind. Im Psalm 133 steht, seht, wie gut und wie lieblich es ist, wenn wir in Einheit beieinander wohnen. Das ist die Herausforderung, miteinander zusammen in liebevolle Beziehungen zu sein. Und jetzt ist meine Frage, wie gehst du um mit Leuten, die vielleicht nicht direkt dein typischer Freund oder wie heißt das, entsprechen? Wie gehst du mit Leuten, die vielleicht genau das zu die rote Knöpfe drücken? Also es gibt manche Leute, die genau die Sachen, die du nicht magst, die genau das tun die. Und was, wie gehst du damit um? Und ich will jetzt hier keine Antwort geben, aber es ist wichtig, dass wir uns einfach klar machen, wir sind eine Familie. Und eine Familie steht zusammen. Eine Familie geht auch durch schwere Zeiten und geht durch Wachstumsschmerzen hindurch, bis sie gestanden sind. In Epheser 4, Vers 3 steht, bemüht euch darum, die Einheit zu wahren, die der Geist Gottes euch schenkt. Ich möchte enden mit diesem Satz von Rupertus Meldenius. Er sagte, er war ein mittelalterlicher Schriftsteller, und er sagt, bei grundlegenden Punkten Einheit, bei den nebensächlichen Punkten Toleranz und bei allem Liebe. Und ich denke, dass das sehr wichtig ist. Weißt du, so, ich bin nicht dafür da, dass wir Wasser in unsere christliche Wein tun, dass wir unsere Botschaft verwässern. Weißt du, so, wir sind nicht alle eins. Manche Leute, die sagen, ja, es ist egal, was du glaubst, es ist egal, wir sind alle eins. Nein, sind wir nicht. In die grundlegenden Sachen sollen wir eins sein. Und ich kann nicht einen Gottesdienst feiern mit einem Muslim. Ich kann keinen Gottesdienst feiern. Wir haben keine. Ja, wir haben doch den gleichen Gott. Es tut mir leid, aber sie lehnen Jesus ab. Und wenn sie Jesus ablehnen, können wir nicht die gleiche Gott haben. Und so sage ich, es ist so, wir sollen in die grundlegenden Punkte, soll Einheit da sein. In die nebensächlichen Punkte sollen wir so großzügig sein. Es ist doch egal, wenn der andere ein bisschen anders glaubt wie du. Dann lass ihm anders glauben wie du. Ist egal. solange es nicht die wesentlichen Punkte, wie heißt das, die hauptsächlichen Punkte angeht. Aber so viele Christen streiten sich oder kommen in Wachstumsschmerzen hinein, weil sie sich um nebensächliche Sachen zoffen oder bestreiten. So, grundlegende Punkte, Einheit, nebensächliche Punkte, Toleranz und bei allem Liebe. Und wenn wir über Liebe sprechen, dann ist es nicht so eine weiche, wie heißt das, manchmal, wenn wir sagen Liebe, dann ist es, oh. Nein, Liebe hat Rückgrat. Also Jesus hat uns geliebt und er ist deswegen ans Kreuz gestorben. Es ist nicht eine Liebe, so wie ein junger Mann, der seine Freundin einen Brief schreibt und sagt, ich liebe dich und ich werde alles für dich tun. Ja, es ist, ich werde Stürme trotzen und. Aber dann schreibt er unter drunter, aber ich schicke diese Mail, diese Brief per Post, weil es schneit. Nein, es ist eine Liebe, das, was es sagt, es auch tut. Bei allem Liebe. Lass uns zusammen aufstehen. So, ich möchte zum Schluss möchte ich einfach, dass wir einige Sachen einfach proklamieren, zusammen aussprechen. Und ich sage es einmal vor und dann könnt ihr, wenn ihr ein Ja dazu habt, könnt ihr das dann mitsagen. Okay, das erste ist, ich bin ein Sohn Gottes und trage mit Würde die Herrlichkeit meines Vaters in mir. Und dann machen wir dann direkt für die Tochter Gottes auch, ne? So, erst die Söhne. Ich bin ein Sohn Gottes und trage mit Würde die Herrlichkeit meines Vaters in mir. Jetzt zusammen. Ich bin ein Sohn Gottes und trage mit Würde die Herrlichkeit meines Vaters in mir. Und jetzt die Töchter. Ich bin eine Tochter Gottes und trage mit Würde die Herrlichkeit meines Vaters in mir. Jetzt zusammen. Ich bin eine Tochter Gottes und trage mit Würde die Herrlichkeit meines Vaters in mir. Ist eine Sache, das wichtig ist, um manchmal laut zu sagen. Ich bin ein Sohn Gottes. Ich bin eine Tochter des Allerhöchsten. Und ich trage seine Herrlichkeit in mir. Okay, jetzt noch eine. Ich bin ein Teil der großen Familie Gottes und habe viele Brüder und Schwestern, die ich von Herzen liebe. Okay, noch einmal. Ich bin ein Teil der großen Familie Gottes und habe viele Brüder und Schwestern, die ich vom Herzen liebe. Ich habe manche Leute gesehen, die haben gesagt, und ich habe viele Brüder und Schwestern. Punkt. Nochmal. Ich bin ein Teil der großen Familie Gottes und habe viele Brüder und Schwestern, die ich von Herzen liebe. Okay? Ja. Und jetzt die letzte. Ich nehme, das müssen wir dann zu unseren Nachbarn eigentlich sagen, ich nehme dich als mein Bruder oder meine Schwester, je nachdem wer das, an, nicht wegen das, was du getan hast, aber einfach, weil Gott uns in eine Familie gepflanzt hat. Nochmal. Ich nehme dich als mein Bruder oder Schwester, nicht wegen das, was du getan hast, aber einfach, weil Gott uns in eine Familie gepflanzt hat. Genau, und jetzt könnt ihr eine Woche üben und nächste Woche es wirklich vom Herzen sagen. Okay, wir beten noch zusammen. Herr Jesus, ich danke dir für heute. Herr, du hast uns zur Familie gemacht, Herr. Herr, und wir danken dir dafür. Herr, ich bitte in Jesu Namen, Herr, dass du uns weiterführst als Familie. In Jesu Namen. Amen.